BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute Vormittag Tom Viehweg aus dem Studio Nürnberg. Grüße Sie ganz herzlich an diesem Mittwoch. Und ich habe heute jemanden zu Gast in unserem Vormittagsratsch, der als gutes Beispiel dafür dienen kann, wie sehr man mit der Gegend, in der man geboren wurde und in der man bis heute lebt, verbunden sein kann. Ja, man könnte fast sagen, verwachsen ist. Diesem Westmittelfranken in dem Fall, rund um dessen höchste Erhebung, ganz Mittelfrankens, dem Hesselberg nämlich, knapp 690 Meter hoch. Einer Gegend, die früher vielen, auch vielen Franken, wenigstens noch aus der Radiowerbung bekannt war, dass man nämlich dort in Wassertrüdingen am Hesselberg, so hieß das immer, ein Möbelhaus vorfindet. Und auch ich als gebürtiger Oberpfälzer und bekenntnis Oberfranke bin tatsächlich erst in der zweiten Hälfte meines Lebens dort mal persönlich vorbeigekommen, habe aber dann verstanden, was die Anziehungskraft dieser Landschaft dort ausmacht. So sehr, dass einem die vermeintliche Abgeschiedenheit nicht weiter stört, denn wenn man auf den Hesselberg steigt, hat man dafür eine weite Perspektive. An klaren Tagen sogar bis zu den Alpen und die sind immerhin 150 Kilometer entfernt. Eine Perspektive, die aber auch den Kopf frei macht und vielleicht auch das ganze Denken der Menschen in dieser Region und im Falle von René Urban, meinem heutigen Gast bei Habe die Ehre, gute Energien und viel Kreativität freisetzt, um als fränkischer Gipfelstürmer andere Menschen förmlich mitzureißen, mit raufzunehmen auf den Hesselberg und in die reizvolle Region um ihn herum, um sie mal mit anderen Augen zu erkunden und zu erleben. Und sogar, um als Miterfinder eines spannenden Brettspiels, das in der Region erdacht worden ist, aber auch dort gefertigt wird, ganzen Familien, aber vor allem auch Kindern bewusst zu machen, wo Heimat herkommt und was sie zu bieten hat auf spielerisch-regionale Weise. Ich freue mich auf den Gipfelstürmer und Regionalspiele-Erfinder René Urban. Habe die Ehre heute im Zeichen von Westmittelfranken und im Zeichen des Hesselbergs, der höchsten Erhebung Mittelfrankens, ein weithin sichtbarer Zeugenberg, so sagt man in der Fachsprache, eingestuft als eins der schönsten Geotope, also Naturwunder in Bayern. Und zu seinen Füßen aufgewachsen ist René Urban, mein heutiger Gast. Habe die Ehre.
Einen schönen guten Morgen.
Und die Dinkelsbühler Knabenkapelle ist Ihnen als Einheimischer auch ein Begriff?
Ja, natürlich. Also unser ganzes Leben findet zum einen bei uns natürlich am Fuße des Hesselbergs statt. Aber auch wir sind oft in der Stadt Dinkelsbühl unterwegs und zu Hause. Meine Frau arbeitet dort. Ich bin da zur Schule gegangen, habe viele Verbindungen nach Dinkelsbühl und dann kommen natürlich um die Stadt und natürlich auch um die Knabenkapelle gar nicht drumherum.
Die Stadt ist wunderschön, aber nicht sehr groß und auch das, was sie umgibt, ist sehr ländlich. Das heißt, Sie heißen zwar René Urban, aber sehr urban leben Sie nicht gerade da, wo Sie wohnen.
Nee, wir leben wirklich ziemlich ländlich und Sie haben gerade das Ganze ein bisschen als abgeschieden deklariert. Wir haben wirklich zur Autobahn ein paar Kilometer hin und zum nächsten Bahnhof sind es auch einige Kilometer. Ja, wir leben wirklich ländlich, aber wir genießen das.
Wobei Sie für mich vertrautes Fränkisch sprechen. Ich war ja auch schon öfter in der Region dort unterwegs. Manche Menschen sprechen auch dort schon so leicht baden-württembergerisch. Und wenn man sich auf der Landkarte so ein bisschen anschaut, Baden-Württemberg, die Grenze zum Nachbarbundesland, ist gar nicht so weit.
Ich glaube, darüber kann man ein bisschen streiten. Wenn ich mit einem Nürnberger spreche, die bezeichnen uns schon als eher baden-württembergisch angehaucht. Mhm. Aber wir verstehen uns schon als Franken und ich glaube, an unserem fränkischen R kann man das auch ganz gut hören.
Groß und mächtig, schicksalsträchtig, um seinen Gipfel jagen Nebelschwaden. Ich beschreibe jetzt nicht den Hesselberg, sondern den Watzmann. Wer Wolfgang Ambros kennt und seine Kollegen, der weiß Bescheid. Das Rustikel über den Watzmann. Aber wir stehen jetzt kurz vor dem ersten Advent. Einen kleinen Wintereinbruch haben wir schon gehabt, auch in Franken. Am Hesselberg liegt vermutlich schon immer der erste Schnee in der Region, oder?
Ja, das kann man schon so bezeichnen. Ich sehe jeden Morgen die Sonne am Hesselberg aufgehen und der erste Blick geht eigentlich immer zum Hesselberg. Und dann kann man schon sehen, wenn oben der erste Schnee liegt, dann dauert es meistens nicht mehr lange, dann kommt er auch unten an.
Und das ist vermutlich optisch auch was Schönes, vielleicht auch für Fotografen, die sehen, okay, rund um den Hesselberg ist alles ziemlich flach und er ist quasi die einzige Erhebung in der Region. Und dann auch noch mit diesem, wenn er sich dann weiß färbt, das gibt bestimmt tolle Fotomotive.
Ja, auf jeden Fall. Also der Hesselberg ist ja bei uns in der Gegend wirklich sehr markant, weil er als einziger Berg dort in der Gegend steht. Für uns ist es so, wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen und wir sind in Hesselberg, dann wissen wir, jetzt sind wir dann bald zu Hause. Er steht wirklich sehr markant und gilt ja als Zeugenberg. Darum steht er auch so alleine dort. Und natürlich, wenn ich Leute mit in unsere Gegend bringe, die eher aus Süddeutschland kommen, für die ist das eher kein Berg, sondern nur ein kleiner Hügel. Aber wir verbinden schon etwas Höhenluft mit dem Berg und wenn wir oben sind, genießen wir auch die Aussicht. Und gerade wenn man wirklich oben ist und den Blick schweifen lassen kann, dann bezeichnen wir das schon bei uns in der Gegend als wirklich als hohen Berg, der eine gewisse Majestät ausstrahlt.
Aufi, auf dem Berg heißt es beim Watzmann. Das heißt, was macht den Hausberg so aus? Ist das wirklich was, dass man von als Kind immer schon hinaufgeschaut hat und gesagt hat, da möchte ich mit dem Papa mal raufgehen?
Na, ich würde behaupten, jeder bei uns aus der Gegend war schon mal auf dem Hesselberg. Und wahrscheinlich verbindet jeder etwas anderes damit, weil der Hesselberg wirklich ganz viele Facetten hat. Es gibt viele Leute, die fahren die normale Straße nach oben, parken ihr Auto auf dem oberen Parkplatz ein und laufen dann immer die gleiche Strecke. Aber wenn man sich dann vielleicht mal ein bisschen in Gegenden traut, wo nicht jeder hinkommt, mal die verschiedenen Wanderwege und Rundwege abläuft, dann bietet der Berg schon wirklich so viele Facetten und ist wirklich beeindruckend.
Und noch ein drittes Mal ziehe ich diese kleine musikalische Parallele zum Watzmann. Da heißt es nämlich Watzmann, Watzmann Schicksalsberg. Du bist so groß und ich nur der Zwerg. Das klingt in dieser Beziehung ehrfurchtgebietend, was den Watzmann angeht, manchmal auch ein bisschen bedrohlich. Bei Ihnen klingt es eher so, als wäre der Hesselberger guter Freund.
Ja, also bedrohlich ist der Hesselberg bei Weitem nicht. Ich glaube, alle verbinden mit dem Hesselberg zur heutigen Zeit etwas Schönes, etwas Heimatbezogenes. Wir gehen alle gern dorthin, aber Gefahr strahlt der für uns wirklich nicht aus.
Man sagt ja, es gibt Bergmenschen und es gibt mehr Menschen. Also nicht mehr Menschen, sondern mehr Menschen mit Doppel-E. Das heißt, man kann das oft an den Urlaubszielen nachvollziehen, dass viele sagen, also ich erhole mich am besten im Gebirg oder fahre in die Alpen. Andere sagen, ich brauche den Strand und das Nichtstun und das Wasser. Wie ist es bei Ihnen persönlich? Sind Sie ein Bergmensch von Geburt an sozusagen?
Also bei mir hält sich das eigentlich gut die Waage. Ich gehe gerne mal an den Strand und kann auch mal den Herrn einen guten, oder ich kann mich da gerne entspannen, lege mich mal eine Woche an den Strand und mache einfach mal nichts. Aber ich genieße es auch, wenn ich mit der Familie mal irgendeinen Gipfel erklimme, mal nach oben steige und mal den Blick schweifen lasse. Ich kann mich aber auch mal in eine Metropole verirren, kann mal eine Stadttour machen. Meine Frau hält mich da immer gut auf Trab, weil sie möchte immer einen abwechslungsreichen Urlaub haben und wir fühlen uns mittlerweile überall wohl.
Wobei in der Hesselberg-Region gibt es ja auch viel Wasser, oder? Also es gibt einen Fluss, einen zentralen, um den sich auch alles dreht, die Wörnitz nämlich.
Ja, Flüsse haben wir einige bei uns in der Gegend. Natürlich auch das Fränkische Seenland. Also wenn wir bei uns in der Gegend was mit Wasser verbinden, dann kommt schon auch das Fränkische Seenland zur Sprache. Der Hesselberg gilt ja auch noch als Randteil des Fränkischen Seenlandes mittlerweile.
Der Altmühlsee ist, glaube ich, der nächstgelegene
große. Der Altmühlsee ist der nächste, ja.
Und dann gibt es aber auch viele Badeweiher.
Badeweiher haben wir auch einige, ja, das stimmt. Wobei, kommt natürlich auf den Typen an, die einen gehen lieber ins Freibad. Aber Badeweiher haben jetzt wirklich ziemlich viele in der Gegend. Die werden auch durch viel kaltes Quellwasser gespeist und sind auch ziemlich beliebt. Und viele Gemeinden sind auch stolz auf ihren Badeweiher und schauen auch, dass sie diese Areale alle sauber halten und wirklich attraktiv für die Menschen machen.
Also wenn man gescheit gewandert ist rund oder auf den Hesselberg, kann man auch sich ein Kneippbad irgendwo beispielsweise gönnen.
Definitiv. Zum einen kann man reinspringen, aber wir haben auch ganz gute Kneippanlagen in der Gegend.
Und dann gibt es noch eine weitere Dimension, die beim Hesselberg eine Rolle spielt. Das ist die Luft tatsächlich. Also wenn man da raufschaut, ist das eine, aber man kann auch von oben runter fliegen.
Kann man, ja. Also wirklich ein Mecker für die Gleitschirmflieger bei uns in der Gegend. Wenn die Thermik passt und das Wetter passt, dann ist es schon wirklich toll, diesem Spektakel beizuwohnen und die ganzen bunten Gleitschirme dort anzusehen. Manche Leute setzen sich einfach hin und genießen diesen Blick. Ich von meinem Fenster aus von zu Hause kann das dann oft beobachten, wenn 6, 7, 8 Gleitschirmflieger gleichzeitig unterwegs sind und ist schon beeindruckend.
Und früher in der Geschichte, wenn wir ein bisschen zurückgehen, hatte Hesselberg auch eine Historie als Segelflugberg. Darüber werden wir vielleicht noch sprechen. Und wir werden auch darüber sprechen, was Sie, René Urban, zu einem solchen Hesselberg-Experten macht, was Sie dort mit anderen Menschen tun und was der Berg mit Ihnen und den anderen Menschen so alles anstellt. Das erste Mal, wenn wir uns nicht Dinkelsbühl nähern, sondern Ihrem Hausberg, Herr Urban, dem Hesselberg. Wir haben ihn schon kurz charakterisiert, wie er ausschaut. Wie würden Sie den Menschen an den Hesselberg heranführen, wenn die zum ersten Mal kommen? So von welcher Seite oder auf welchem Weg?
Das ist jetzt eine schwierige Frage, denn auf dem Hesselberg kann man wirklich ganz viele verschiedene Facetten erleben und je nach Gruppe oder vielleicht je nach Interesse kann man dann die Leute auch zu den entsprechenden Orten hinbringen. Es gibt so viele verschiedene Aspekte, sei es vom Landschaftlichen her bis zum Geschichtlichen, bis zum vielleicht kulturellen, über Geschmack. Da kann man die Leute wirklich in ganz viele Welten eintauchen lassen und das macht es dann auch aus.
So, dann sagen wir nochmal jetzt so im Herbst. Also die Schafe sind vielleicht noch draußen, es ist nicht mehr so, die Natur geht so langsam. Schlafen so, wo ist da die Schokoladenseite vom Hesselberg jetzt aktuell?
Ja, jetzt im Herbst kann es natürlich auch mal passieren, dass eine Wolkendecke unterhalb vom Hesselberg ist und man oben auf dem Gipfel steht und die Sonne ist oben. Mhm. Da kommt man sich dann teilweise schon vor, wirklich im Hochgebirge. Wobei wir natürlich, wir müssen es schon ehrlich auch so eingestehen, dass der Hesselberg jetzt nicht so hoch ist im Gegensatz zu anderen touristischen Gegenden. Trotzdem für unsere Gegend ist es trotzdem ein sehr markanter und hoher Punkt. Sie haben jetzt die Schafe gerade angesprochen. Wenn der Bergschäfer mit seinem Schafen am Berg entlang zieht, da ist die Jahreszeit eigentlich egal. Das macht immer ein wirklich tolles Bild. Und die meisten Leute haben so viele Schafe auf einem Haufen einfach noch nie gesehen. Mhm. Thema Obstbäume, die haben auch immer je nach Jahreszeit eine ganz andere Charakteristik. Den Blick schweifen lassen kann man auch zu jeder Jahreszeit. Das heißt, ich möchte mir jetzt da eigentlich nicht auf Jahreszeiten versteifen. Mhm. Man kann zu jeder Tages- und Jahreszeit die Leute für den Hesselberg begeistern.
Und auch zur Nachtzeit? Also hat er auch geheimnisvolle oder manchmal sogar auch romantische Seiten, der Hesselberg?
Ja, es gibt definitiv Stellen, wo ich weiß, dass Eltern mit Kindern gerne mal die Matratze mitnehmen und einfach mal eine Nacht unter freiem Sternenhimmel verbringen. Da bietet der Hesselberg bestimmt Möglichkeiten. Auf der Osterwiese kann man relativ weit und rund um den Hesselberg schauen. Gerade an Silvester ist das ein Ort, wo man sich gerne trifft, dass man natürlich das Feuerwerk in den ganzen Ortschaften betrachtet. Der Hesselberg kann schon auch nachts ein Erlebnis sein.
Also Osterwiese und Weihnachten gehört auf dem Hesselberg zusammen sozusagen, Ostern und Weihnachten.
Also eher Silvester, Weihnachten eigentlich nicht, aber...
Das heißt, man feiert oben zum Beispiel auch privat, man kann da ein Picknick mitnehmen oder man kann da vielleicht sogar einen Open-Air-Gottesdienst halten, kenne ich aus Bergen in der Fränkischen Schweiz zum Beispiel. Wer quasi diese Zeugenberge kennt, die oben flach sind und wirklich einen schönen Ausblick bieten, da kann man ja alles Mögliche machen.
Ja, zum einen ist immer am 1. Juli Sonntag die Bergmesse oben. Das heißt, da steht wirklich ein Bierzelt ganz oben. Mhm. Das bedeutet natürlich Logistik und Aufwand für den Verein, der das betreibt. Das ist dann sozusagen ein kleines Volksfest oben auf der Osterwiese. Dann gibt es natürlich auch noch den Körgentag, der jedes Jahr dort stattfindet. Ist aber halt auf der halben Höhe beim Evangelischen Bildungszentrum. Ansonsten finden eigentlich keine Festlichkeiten oben statt. Denn man schaut schon, dass man die Natur schützt, dass man den Berg vor zu viel Andrang schützt und natürlich schaut, dass die Leute auch auf den Wegen bleiben und die Natur so belassen, wie sie auch sein soll. Drum werden eher weniger Feste weiter oben gefeiert.
Und Romantik, das habe ich deswegen angesprochen, weil ich mir vielleicht auch vorstellen kann, dass da manche Beziehungen, manche Ehe gestiftet wurde. Also ist das auch so ein Rendezvous-Berg?
Na, mit Sicherheit. Also vor allem, wenn man die ganzen Aussichtsbänke oben antrifft, vielleicht wenn man gerade oben auf einer Bank sitzt, wo man den Ausblick auf seine Heimatortschaft hat, wo man dann herkommt, da hat bestimmt der ein oder andere einen ganz besonderen Platz, mit dem er ein ganz besonderes Erlebnis mit verbindet. Das ist richtig, ja.
Und auf Ihren Touren, die Sie dort machen, verstehen Sie sich dann als Reiseleiter oder als Naturführer oder als Scout, der jemanden auch was über die Blumen und Insekten erzählt? Was ist so Ihr Jobprofil, wenn Sie da oben mit Menschen unterwegs sind?
Also grundsätzlich gibt es am Hesselberg ganz viele verschiedene Gästeführer, wo wahrscheinlich jeder sein eigenes Steckenpferd hat. Ich sehe mich da eher als einer, der die Leute über den Berg bringt und ihnen die ganzen Facetten auf einmal näher bringt. Denn die einen sind vielleicht mehr geschichtsinteressiert, die anderen mehr in Richtung Natur und Flora und Fauna. Und ich glaube, wenn man von allem ein bisschen was erzählt und ein bisschen ein Gespür für die Menschen hat, dann merkt man auch gleich, für was interessieren sich die Leute. Ich merke dann, so glaube ich das zumindest, an der richtigen Stelle, wann es mal gut ist, jetzt die Klappe zu halten und die Leute einfach mal in Ruhe zu lassen. Oder wenn sie einfach mehr Infos haben möchten und weitere Geschichten über den Berg hören möchten, dann erzählt man einfach weiter. Und das macht's aus. Jede Gruppe ist anders, alle Interessen sind anders. Und das macht die ganze Sache dann so vielfältig.
Mhm. Ich habe ja zu Beginn der Sendung einfach mal so behauptet, dass das jetzt also nicht eine vergessene Region ist, aber eine doch weitgehend ein bisschen in Bayern auch unbekannte Region. Lassen Sie uns vielleicht ganz kurz über das touristische Profil auch sprechen von diesem Westmittelfranken oder Hesselberg-Region, wie man es ja auch nennt. Tatsächlich kannte man ja aus dem Radio noch diese Werbung über Möbel Engelhardt, ja, in Haßfurt am Main. Und Wassertrüdingen am Hessenberg hieß es da immer. Also das hat auch so eine Wiedererkennung. Man kann, glaube ich, den Namen einfach sagen, weil es, glaube ich, das Möbelhaus selber so nicht mehr gibt. Ist inzwischen ein anderes, ein größeres geworden. Und dann kennt man vielleicht, wenn man schon in Wassertrüdingen mal war, die Landesgartenschau. Bis vor einigen Jahren hat ja Wassertrüdingen ein anderes Gesicht gehabt. Dann kam die Landesgartenschau. Was ist davon geblieben zum Beispiel? Haben Sie da einen positiven Effekt verspürt für den Tourismus, dass man in die Region so eine Gartenschau setzt?
Also vor allem für die Stadt Wassertrüdingen war das selbst ein ganz wichtiger Schritt, die Stadt wieder ein bisschen aufzuwerten. Und die Stadt hat wirklich dadurch viele positive Aspekte wieder zurückgewonnen. Wassertrüdingen hat selbst jetzt nicht den touristischen oder stellt nicht den touristischen Magneten wie vielleicht andere Städte. Mhm. Aber trotzdem haben wir einen relativ sanften Tourismus, würde ich das mal beschreiben. Also wir haben nicht diese große Metropole, aber wir haben viele kleine Bausteine, die uns wirklich zu einer tollen touristischen Region machen. Und diese Bausteine muss man natürlich dann auch mal finden und muss man dann auch mal zusammenbringen. Ich gebe Ihnen da recht, dass wir nicht so bekannt sind wie die Fränkische Schweiz jetzt zum Beispiel oder andere Bereiche. Aber trotzdem glaube ich, dass wir momentan da schon viele Schritte nach vorne machen durch die verschiedenen Angebote und auch durch die Schönheit unserer Region. Aber wir sind eine ganz kleine und schmucke Region.
Und Sie tragen natürlich auch dazu bei mit Ihrer Initiative. Die Metropole, wenn man so möchte, ist Ihre Geburtsstadt, Dinkelsbühl. Das ist ja eine Idylle, könnte man sagen. Auch eine Filmkulisse. Nicht umsonst werden da viele Filme gedreht, weil das letztendlich noch so die mittelalterliche Anmutung hat, so wie Städte früher im Deutschen Reich ausgeschaut haben. Und das große Glück war, dass Dinkelsbühl ja im Zweiten Weltkrieg so gut wie nicht zerstört worden ist.
Ja, das ist richtig. Und Dinkelsbühl, das ist auch wirklich schön und wirklich auch bekannt für diese Schönheit. Wir selbst müssen uns das ab und zu wieder mal vergewissern lassen von den ganzen Leuten, die mit uns unterwegs sind, denn wir sehen das Ganze ja jeden Tag. Und wenn man etwas jeden Tag sieht, dann ist man sich vielleicht dieser ganzen Schönheit nicht mehr so bewusst. Aber wenn man die ganzen Leute dann durch die Stadt bringt und man dann merkt, wie begeistert die Leute von der Stadt oder auch von der ganzen Hesselberg-Region sind, dann zeigt einem das dann schon wieder, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen kann und vielleicht auch froh sein kann, dass man in so einer Gegend leben und aufgewachsen ist.
Und dann gibt's noch, wenn wir schon beim Tourismus sind, noch so Schulklassentouristen und Touristinnen, sage ich jetzt mal. Also weiß ich aus meiner eigenen, nicht Kindheit, aber mit dem Bezug zur Schule durch meinen eigenen Sohn, dass man da einfach Klassenfahrten hinmacht. Und jetzt nicht unbedingt auf den Hesselberg, sondern weil da früher die Römer aktiv waren in dieser Region, sich nicht mehr weiter getraut haben als bis knapp über den Hesselberg und dann den Limes gebaut haben. Also diese große Befestigungsanlage, diese große Mauer im Endeffekt, die sich quer durch Europa gezogen hat, die ist auch quer letztendlich durch die Hesselberg-Region bis heute noch zu besichtigen.
Mit dem Limes ist es eigentlich das Gleiche wie mit Dinkelsbühl. Das heißt, jeder weiß bei uns in der Gegend, den Limes gibt es. Ich behaupte jetzt mal, dass die wenigsten unserer Bevölkerung wissen, wo genau der Limes verlaufen ist. Aber die Leute, die sich wirklich dafür interessieren, die brennen ja für dieses Thema. Und der Limes ist ja wirklich auch ein Thema, was in der weltweiten Geschichte einen ganz wichtigen Punkt darstellt. Und wir sind eigentlich mittendrin. Das ist vielleicht auch ein Punkt, den wir unseren ganzen Mitbürgern wieder mal ein bisschen mehr ins Gedächtnis rufen müssen. Durch das Limeseum in Rufenhofen haben wir da einen ganz, ganz tollen Punkt, den wahrscheinlich auch die wenigsten aus unserer Bevölkerung schon mal besucht haben. Mhm. Es ist immer eine Reise wert.
Das ist das Limes-Museum sozusagen, deswegen heißt es auch so Limeseum. Und es lohnt sich, glaube ich, allein schon dorthin zu fahren, um dieses Gebäude zu erleben.
Das hat natürlich eine ganz besondere Architektur. Es ist aufgebaut wie eine Muschel. Aber das Besondere ist eigentlich für mich immer dieses Kastell, was ja eigentlich wirklich vor dem heutigen Museum damals wirklich gelegen hat. Da wurde eine kleine Miniaturstadt oder ein kleines Miniaturkastell wurde dort aufgebaut. Und wo das tatsächliche Kastell war, da wurde ja nichts angerührt, sondern man hat versucht, mit verschiedenen Bepflanzungen, mit Hecken, mit Sträuchern versucht, das Ganze so nachzubilden, damit man sieht, wo damals was gestanden hat. Wenn man oben am Hesselberg dann ist und man schaut darüber, kann man das auch dann noch sehen. Eigentlich wirklich beeindruckend, was man dort geschaffen hat und definitiv einen Besuch wert, wenn man in der Hesselberg-Region ist.
Und ist es dann, das Ganze ist ja auch in Sichtweite des Hesselbergs, ein besonderes Gefühl, dass man weiß, schon die alten Römer haben da von ihren Wachtürmen oder wie auch immer diesen Hesselberg gesehen oder sind vielleicht auch raufgegangen, haben geguckt, was machen die Germanen auf der anderen Seite?
Also soweit ich jetzt informiert bin, war der Hesselberg für die Römer damals gar nicht so wichtig. Und der Hesselberg selbst, da kann man ja bis in die Steinzeit zurückgehen. Man weiß ja, dass sämtliche Bevölkerungsgruppen schon mal am Hesselberg oben war und Behausungen gebaut hat. Da waren die Römer in der ganzen Zeit wahrscheinlich nur ein kleiner Teil der Geschichte. Darum würde ich jetzt den Hesselberg mit den Römern nicht jetzt explizit in Verbindung bringen.
Wie der Hesselberg tatsächlich geologisch entstanden ist, warum er tatsächlich älter ist als die Alpen, was viele Menschen auch nicht wissen, ich wusste es bis neulich auch nicht, und wem dieser Hesselberg eigentlich gehört, darüber sprechen wir noch in dieser Stunde. Habe die Ehre auf BR Heimat. Wir kehren jetzt von Oberfranken, wo wir gerade musikalisch waren, wieder zurück nach Mittelfranken in die relativ flache Landschaft. Markant und weithin sichtbar liegt dort der höchste Berg Mittelfrankens, der Hesselberg, ein ganz besonderer Berg. Wir haben schon kurz erwähnt, dass er geologisch interessant aufgebaut ist und dass er älter ist als die Alpen. Auch das erfährt man, wenn man mit meinem Gast, mit René Urban, dort unterwegs ist. Sie haben auch manchmal Menschen dabei, die sich durchaus für Steineklopfen interessieren und für bestimmte Gesteinsschichten, aus denen der Berg so zusammengesetzt ist. Und denen können Sie was genau erzählen über den Hesselberg?
Also grundsätzlich interessieren sich alle Menschen, mit denen ich über den Berg gehe, für die Geologie. Und vor allem die Geologie ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man natürlich auch den Menschen näher bringen will. Dass der Hesselberg älter ist als die Alpen, also da kann ich mich entsinnen, das habe ich sogar in der 5. Klasse damals schon gelernt. Denn die Alpen ist ein Faltengebirge und falten sich langsam auf, darum stehen die noch so hoch da, wie sie heute sind. Der Hesselberg dagegen ist ja sehr rund und abgerundet, weil ihn über die Jahrmillionen einfach die Erosion zu einem solchen flachen Berg gemacht hat. Wenn man ganz weit zurückgeht, gehen wir mal zurück, 180 Millionen Jahre zurück, da war ja der Hesselberg eigentlich eine tiefe Stelle im Jurameer. Das bedeutet, er war nicht oben ein Aussichtspunkt, sondern er war nur eine Stelle im Meer.
Ein Bodensatz sozusagen.
Ein Bodensatz. Da haben sich dann ganz viele Sedimente abgesetzt und irgendwann ist dann das Jurameer verschwunden. Und plötzlich wurde die ganze Region um den Hesselberg abgetragen. Nur der Hesselberg war eben härter als das ganze andere Gestein oder Land um den Hesselberg herum. Und die Erosion hat dann das ganze Land abgetragen. Nur der Hesselberg durch seine Schichtung mit dem Juragestein war dann eben so hart, dass er alleine stehen geblieben ist. Darum nennt man ihn als Zeugenberg und darum steht er heute so alleine da.
Als Zeuge der Geschichte
als sozusagen. Als Zeuge der Geschichte, richtig.
Ja. Jetzt gibt es ja bestimmte Gesteinsschichten und Arten, die stehen immer jeweils so fürs jeweilige Gebirge, also der steinreichen Ecke der nordöstlichen Oberpfalz und Oberfrankens. Da ist es halt der Granit. Auf der anderen Seite gibt es den Kalkstein, vor allem in der fränkischen Schweiz. Und hier, Sie haben den Jura schon angesprochen, gibt es eben verschiedene Schichten, die auch verschiedene Farben oder mit verschiedenen Farben bezeichnet sind. Also ganz oben ist der weiße Jura, dann haben wir so eine Mittelschicht, die ist dann braun quasi. Und ganz unten gibt es tatsächlich
den schwarzen Jura.
Schwarzen Jura, ja. Tatsächlich. Und das ist Gesteinsschichten, die auch tatsächlich so farbig daherkommen oder muss man da erstmal tief graben?
Die sieht man teilweise wirklich. Also vor allem, wenn man oben auf dem Bergrücken unterwegs ist, da schauen schon immer die weißen Jurasteine heraus. Wenn man auf der Mitte des Berges unterwegs ist, gibt es wirklich ein paar Stellen, wo vielleicht mal schon gegraben wurde. Da sieht man, dass das Ganze so einen bräunlichen Ton annimmt. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. In dieser Tonschicht ist auch Eisen mit drin. Oder in dieser Kalkschicht oder Jura-Gesteinsschicht ist auch Eisen mit drin. Und Eisen färbt sich natürlich dann rötlich. Und daher kommt dann diese rötliche Farbe zustande. Die schwarze Jura-Schicht sieht man eigentlich eher selten oder eher weniger. Das heißt, ganz markant ist eigentlich eher oben die weiße Schicht.
Also älter als die Alpen, weiß, braun und schwarz gefärbt. Und neben den Steinen findet man natürlich auch Bepflanzung natürlicher Art. Es gibt Büsche, es gibt Magerrasen und es gibt teilweise auch Wald. Aber ganz charakteristisch ist, vor allem wenn man von unten den Berg anschaut, dass seine eigentliche Kuppe, also quasi der Kopf, eigentlich ohne Haare dasteht. Da ist komplett gar nichts.
Das stimmt, ja. Vor allem die Osterwiese ist ja ganz markant für seinen Magerrasen. Magerrasen ist ja eine Art von Landschaft, die relativ nährstoffarm ist. Das heißt, da wächst eigentlich gar nicht viel. Aber gerade dieser Magerrasen bietet halt für ganz viele verschiedene Arten von besonderen Pflanzen und Tieren die Möglichkeit, dort zu wachsen. Und darum muss man unbedingt diese Art von Landschaft auch erhalten. Man muss auf dem Hesselberg unbedingt aufpassen, dass er nicht verbuscht. Ich war erst vor ein paar Wochen, war zum Beispiel ein Tag für den Berg, da organisiert der Landschaftspflegeverband dann eine kleine Aktion, wo dann ganz viele Leute, die sich dafür interessieren oder die mithelfen möchten, helfen dazu, den Berg wieder zu entbuschen und zu befreien, damit man diese Magerrasenkulturen weiterhin erhält.
Das ist dann quasi wie so ein Ramadama, nur dass man keinen Müll sammelt, sondern Wacholderbüsche wegmacht.
Ganz genau, da rücken die Leute mit Hacken, Scheren und Motorsensen an und die anderen nur mit Gabeln, um das ganze Zeug dann wegzuschleppen. Aber das ist wirklich beeindruckend, wenn da alle zusammenhelfen und zum Mittagessen gibt es dann vom Bergschäfer noch einen Lammbraten spendiert vom Hesselberglamm. Da machen alle gerne mit und lassen sich das dann gerne schmecken.
So, und Schäfer ist natürlich das Stichwort, weil dieser Tag für den Berg, wo alle Menschen zusammenkommen, der ist ja quasi nur aushilfsweise zu schaffen, weil die Schafe, die eigentlich dafür zuständig sind, diese Flächen offen zu halten, die sind zwar fleißig, aber schaffen es eben auch nicht.
Alleine würden die das nicht schaffen, nein, aber die Schafe sind trotzdem ganz wichtig und auch immer ein ganz toller Punkt am Hesselberg, wenn man die Schafherde und den Schäfer sieht. Der Bergschäfer, den gibt es schon seit vielen Generationen. Ich kenne die ganze Familie persönlich und weiß auch, was die da oben leisten. Früher war ja das Leben eines Bergschäfers oder generell der Schäfer, die haben ihr Geld mit dem Verkauf von Wolle und vom Fleisch, also die haben ihr ganzes Leben so gestaltet, damit sie Fleisch und Wolle verkaufen. Mittlerweile sieht es ganz anders aus. Von Fleisch und von Wolle kann ja kein Schäfer mehr leben. Mittlerweile geht es da eher um die Landschaftspflege. Ich glaube, der Bergschäfer hat momentan vom Hesselberg rund 800 Schafe im Stall. Dazu gehören auch, ganz wichtig sind auch die Ziegen, denn der Bergschäfer erklärt es immer so, eine Ziege bückt sich nicht gern, die geht eher nach oben und frisst die ganzen Donnen und Gestrüppe ab. Ein Schaf geht eher nach unten und bückt sich. Und so entsteht dann die Kombi, dass sozusagen die natürlichen Rasenmäher des Hesselbergs sind.
Also quasi die Schafe als Landschaftsgärtner oder Landschaftspfleger vielmehr und die Ziegen machen so ein bisschen die grobe Arbeit so auf halber Höhe. Aber beides ist sinnvoll sozusagen. Warum ist es so wichtig, dass diese Flächen eben nicht verbuschen, nicht verwildern, sondern dass man die frei hält? Das hat ja nichts mit, dass man sagt, da muss es ordentlich ausschauen, oder?
Naja, also gerade diese Landschaft, dieser Landschaftstyp mit diesen ganzen Magerrasen, wenn die verbuschen und wenn eine Tierart einmal ausstirbt oder einmal vom Hesselberg weg ist, dann kommen die auch nicht mehr zurück. Darum ist es auf jeden Fall sehr löblich oder bestrebenswert, diese ganzen Sachen dann so zu erhalten, wie sie noch wirklich sind. Ein gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Berghexe. Es gibt einen kleinen Falter oder Schmetterling am Hesselberg.
Das ist kein Kräuterschnaps.
Nein, das ist kein Kräuterschnaps. und auch keine Legende, von denen es ja auch ganz vielen am Berg oben gibt, sondern es handelt sich um einen Schmetterling. Und dieser Schmetterling, der genießt es, auf diesen warmen Jurasteinen zu sitzen oder über den kargen Magerrasen zu fliegen. Den gibt es aber, soweit ich informiert bin, nur noch dreimal, also in drei Gegenden in Deutschland. Und es wäre doch schade, wenn man sowas so vernachlässigt, dass diese Arten dann wirklich aussterben.
Das, was an Wald auch noch zu finden ist am Hesselberg, das ist ja weitestgehend, genauso wie der Hesselberg selber, quasi kommunaler Wald. Das heißt, auch der Staatswald ist zwar auch da, aber letztendlich muss man sich den Hesselberg vorstellen als Teil von insgesamt, ich glaube, 3 oder 4 Gemeinden. Und die Gemeindegrenzen gehen dann auch so richtig durch den Berg oder über den Berg drüber, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt verschiedene Gemeinden, die allesamt Recht auf den Hesselberg haben. Zum Thema Bewaldung, es war wirklich so, dass ich glaube um 1900 war am Hesselberg relativ wenig Wald vorhanden. Es gab auf der Ehinger Seite drüben, da gab es schon bestimmte Waldstücke, aber die anderen Baumgebiete sind alle dann erst angepflanzt worden. Der Name Hesselberg stammt ja eigentlich vom Begriff Oselberg, das bedeutet verödet oder eben leer. Also so wird zumindest erzählt. Und der Berg war früher schon leer, heute hat er schon relativ viele Bäume oben, vor allem einen großen Fichtenbestand wurde dann damals angepflanzt, wobei Fichten natürlich momentan eher nachteilig zu betrachten sind.
Und aber anfällig auch für den Borkenkäfer, wenn so eine Monokultur betroffen ist, dann kann man gleich alles wegholzen quasi.
Ja, auf jeden Fall. Also die letzten Jahre hat man schon gesehen, dass am Hesselberg plötzlich viele kahle Stellen entstehen und es hat natürlich alles mit dem Borkenkäfer zu tun, ja.
Das heißt, der Forst ist jetzt dahinter, andere klimaresistente Bäume dort zu pflanzen, wie überall oft auch anders in Bayern. Dieser Waldumbau stattfindet, das sieht man am Hesselberg auch. Also da kommt jetzt Ahorn dazu, da kommt Elsbeere dazu. Also quasi versuchstechnisch andere Baumarten, vor allem Laub, Bäume, die man für klimaresistenter hält.
Ich muss gestehen, welche Bäume jetzt alles gepflanzt werden, was die Forstwirte da vorhaben, bin ich gar nicht so im Bilde, aber es wird mit Sicherheit so sein, dass man in Zukunft auf andere Baumsorten setzt.
Andere Baumarten sind auch ganz charakteristisch für die Hesselberg-Region. Das sind die Streuobstbäume. Davon gibt es auch nicht mehr so viele in Bayern leider. Früher gab es das sehr oft und sehr viel. Jetzt gehen die Streuobstbestände zurück und die Streuobstkultur am Hesselberg, die ist legendär.
Also die ganze Streuobstgeschichte ist neben der Schafgeschichte wohl eine meiner Lieblingsgeschichten, wenn ich über den Hesselberg gehe. Denn es gibt wirklich ganz viele Streuobstbereiche am Hesselberg oben. Der Hesselberg, wie ich vorhin schon erklärt habe, ist relativ nährstoffarm. Und wenn ein Boden nährstoffarm ist und sich vielleicht nicht für Ackerland oder für Feldbau eignet, dann ist man damals eben mehr auf das Thema Streuobst gegangen. Es gibt wirklich auf der mittleren Höhe des Hesselbergs einen richtigen Streuobstgürtel. Und dort werden dann verschiedenste Streuobstbäume gehegt und gepflegt, denn es sind ja ganz alte Sorten und gerade die alten Sorten, die gilt es ja zu schützen.
Also wir sprechen von Apfel.
Von Zwetschge, von Kirsche, von Birne.
Quitte auch?
Quitte, es gehört auch die Walnuss noch dazu. Und das sind dann die Bäume, die man oben am Hesselberg findet.
Ich habe gelesen, 300 Apfelsorten sind da vertreten. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Apfelsorten auf der Welt gibt, aber die sind alle am Hesselberg.
Na, das Problem ist, dass diese ganzen alten Sorten leider teilweise ausgestorben sind. Da ist aber der Mensch selber schuld, wenn ich das vielleicht ein bisschen erzählen kann.
Ja,
früher war in den Ortschaften, in den Dörfern hatte jedes Dorf wohl einen Obstbaumgürtel um das Dorf herum. Das heißt, früher war ja der Stellenwert vom Streuobst eh ganz anders. Das heißt, da war ein Apfel, der eine Macke hatte oder der vielleicht ein bisschen braun war, der wurde nicht weggeworfen, der wurde gegessen.
Alles zur Selbstversorgung,
ja,
klar.
Und gerade Streuobst wurde zum einen zur Selbstversorgung genommen, aber auch wurde auf Märkten verkauft. Also das Streuobst hatte damals einen riesigen Stellenwert. Dann kam aber eine Phase dazu, in denen die Kommunen brauchten Bauland. Und dann kam es dazu, dass man diese ganzen Streuobstgürtel außerhalb der Ortschaften, die wurden gefällt. Man bekam ja teilweise eine Prämie dafür, dass man die Obstbäume gefällt hat, dass man Bauland bekommt. Und so hat es der Mensch natürlich geschafft, dass viele alte Sorten mittlerweile aus dem Bestand verschwunden sind. Und gerade der Streuobstpakt, den ja jetzt der Staat Bayern angeschoben hat, dass man bis zum Jahr 2035 eine Million Obstbäume pflanzt, will man jetzt schauen, dass man diese alten Sorten alle wieder ein bisschen herbringt.
Der Landschaftspflegeverband, der auch schon hier zu Gast war in dieser Sendung, der spricht sogar von einem Rückgang von 20 Millionen Streuobstbäumen, so in den 60er Jahren, auf nur noch 5 Millionen in Bayern. Und das ist schon ein ganz schöner Verlust.
Absolut. Ich glaube, den Herrn, den Sie gerade angesprochen haben, den kenne ich privat mittlerweile wirklich sehr gut. Und das sind Leute, von denen ich ganz viel mitgenommen und ganz viel gelernt habe. Ich war mit ihnen oft am Berg unterwegs und wenn man das Wissen, was die alles haben, dann ein bisschen mit aufschluckt und ein bisschen mit aufsaugt und dann den Leuten wieder näher bringen kann, dann ist es wirklich etwas ganz Tolles. Wenn man sieht, wenn man den Leuten schon erklärt, was der Unterschied zwischen einer Streuobstscholle und einer gekauften billigen Apfelscholle ist, da werden die Augen immer groß und die Leute glauben vielleicht gar nicht, was sie trinken, beziehungsweise man kann da wirklich Bewusstsein schärfen. Und wenn man heimgeht und den Leuten sowas näher gebracht hat und man merkt, da fällt vielleicht der Groschen, dann ist das wirklich eine ganz tolle Sache.
Das heißt, es geht nicht nur um das frische Abernten und Essen vom Baum, sondern man kann ja das, was aus dem Obst gemacht wird, ja auch haltbar machen. Man kann es flüssig machen, man kann es trocknen, man kann es einwecken und einlegen. Also gibt es ja verschiedene Formen der Haltbarmachung.
Also was die Leute mit dem Obst machen, das ist ihnen überlassen. Aber das Wichtigste ist, dass die Leute wissen, dass dieses Obst nicht gespritzt wurde. Ein Apfel in der Plantage, der wurde ja mindestens 20 Mal gespritzt, bis wir den irgendwann mal auf dem Tisch haben. Und das Streuobst in den Streuobstwiesen, das ist ungespritzt und einfach viel bekömmlicher. Sei es für Allergiker, die vielleicht auf einen normalen Apfel aus dem Supermarkt reagieren, die reagieren auf einen Streuobstapfel vielleicht gar nicht und können plötzlich Äpfel essen. Und das ist doch das ganz Besondere. Jetzt wurden wohl schon in Apfelschollen und Säften von bestimmten Herstellern wurden schon die ersten Pestizide in der Flasche nachgewiesen. Und aus einem Saft, der von Bäumen oder von Obst stammt, das man selbst angebaut hat oder das nicht gespritzt wird und das gesund ist, da muss doch jedem Menschen das Herz aufgehen, wenn man etwas Gesundes isst und trinkt. Und man kann diese Gesundheit dann wirklich auch schmecken, finde ich.
Und da sind wir wieder bei diesem Thema Regionalität, was Ihr ganzes Leben auch prägt und das, was Sie tun, weil dieses Obst letztendlich auch einen ganz geringen CO2-Abdruck nur hat. Es kommt quasi von um die Ecke und auch wenn man es hinbringt zum Pressen, um beispielsweise Saft davon zu haben, auch da muss man keine Weltreise hinter sich bringen.
So ist natürlich der Idealfall. Bei uns in der Gegend jetzt im Herbst war es ja wieder so weit, dass die ganzen Leute ihr eigenes Obst an die ganzen Pressstellen bringen konnten und sozusagen ihren eigenen Saft mit nach Hause nehmen konnten. Bei uns ist es genauso. Mein Schwiegervater, der macht sich immer die Mühe und besorgt, oder man kann ja bei uns in der Gegend diese Obstbäume steigern. So heißt es bei uns. Dann kann man das ganze Obst dann verwenden, den eigenen Saft pressen lassen und so trinken wir jetzt zu Hause ein Jahr lang nur den eigengepressten Apfelsaft. Und das ist doch löblich und so soll es doch sein.
Vom Hesselberg, Herr Urban, kann man auch gut Sternschnuppen oder Sonnenuntergänge beobachten, oder? Da hat man freie Sicht ja nach allen Richtungen.
Sonnenuntergänge auf jeden Fall. Da lohnt es sich immer mal hochzugehen und den Sonnenuntergang zu genießen.
Und man ist weit weg von künstlichen Lichtquellen, also insofern könnte man vermutlich auch ganz gut zum Beispiel den Sternenhimmel sehen oder sogar eine astrale Wanderung da oben machen und gucken, wo ist der große Wagen.
Andere Lichtquellen gibt es wirklich wenig, wenn dann vielleicht der Sendemast, der mit seinen roten, markanten Lichtern nachts ein bisschen herausragt, aber ansonsten findet man wirklich eher weniger Lichtquellen dort.
Wir haben über die besondere geologische Beschaffenheit des Hesselbergs gesprochen. Wir wissen, dass er seit den 80er Jahren auch Landschaftsschutzgebiet ist. Wir haben über die Schafe gesprochen und über die Streuobstwiesen. Lassen Sie uns noch kurz über den Rohstoff dessen, was uns so ein Streuobstbaum liefert, sprechen. Sie haben vorhin den Apfelsaft angesprochen. Also Sie würden sagen, man schmeckt auch tatsächlich, wenn ein Apfelsaft aus Äpfeln aus der Hesselbergregion gemacht ist.
Also wenn man den Kindern bei uns in der Gegend Glauben schenken darf, dann sagen die Apfelschorle oder der Apfelsaft aus unserer Region ist mit Abstand der beste. Und das Wichtigste ist, dass die Leute eben verstehen oder wirklich ein Gespür dafür bekommen, was vielleicht der Unterschied zu einer billigen gekauften Apfelschorle zum Beispiel ist und einer Streuobstschorle. Denn es reicht schon alleine der Blick auf die Zutatenliste, die hinten mit drin sind. Auf einer Streuobst-Apfelschorle, da finden Sie hinten auf dem Etikett die Zutaten Apfelsaft, Mineralwasser oder Wasser und Kohlensäure und das war's. Und auf einer billigen, da stehen dann Sachen drauf wie Apfelsaftkonzentrat, was übrigens wahrscheinlich aus China kommt. Und weil dann der Apfelsaft aus China vielleicht ein bisschen zu wenig Säure hat, dann wird noch Aroma dazugefügt oder Zitronensäure. Das heißt, das kann ja eigentlich gar nicht gesund sein. Drum lieber auf was Regionales setzen, was Vernünftiges. Das ist doch besser als irgendeine billige Plörre.
Also weniger ist mehr, auch in diesem Fall sozusagen. Und je näher dran, umso regionaler. Über die Regionalität als Lebenseinstellung werden wir in der zweiten Stunde habe die Ehre noch sprechen und auch über das Abbild dessen, worauf wir jetzt abgezielt haben, quasi, dass man ein Bild vor Augen hat, wie die Natur dort aussieht in der Realität und wie Sie es geschafft haben, den Hesselberg quasi als Silhouette auf ein Spielbrett zu bringen, dass man quasi auch spielerisch durch die verschiedenen Gesteinsschichten, durch die kulturellen Ebenen des Hesselbergs und durch seine Geschichte hindurchgehen kann. Darüber sprechen wir auch. Das Ganze hört sich zwar an wie eine alte Apfelsorte, der schwarze Sie lächeln schon. Der schwarze Ritter muss in die Burg. Also es gibt auch einen markanten Namen für dieses Spiel, verraten wir aber noch nicht. Wir werden nachher mal eine kleine symbolische Spielrunde machen und uns dem schwarzen Ritter vom Hesselberg von der akustischen Seite nähern. Jetzt haben wir die Nachrichten hier und nach den 11 Uhr Nachrichten hören wir uns wieder. Würde mich freuen, wenn Sie dann weiter mit dabei sind auf unserer kleinen Reise durch die Hesselbergregion mit meinem heutigen Gast, mit René Urban.
BR Heimat, habe die Ehre.
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Habe die Ehre auf BR Heimat. Heute mit einer speziellen Mission, die auch mein Gast sich zu eigen gemacht hat, René Urban. Er möchte Menschen die Möglichkeit bieten, die reizvolle Region rund um den Hesselberg mit neuen Perspektiven, mit anderen Augen und vor allem unter regionalen Aspekten zu erleben. Und deswegen hat er unter anderem auch ein regionales Spiel erfunden, das sich rund um den Hesselberg dreht und seine Geschichte gemeinsam mit einem Freund und Partner. Auch dieses Spiel möchten wir heute vorstellen. Aber zunächst mal wollen wir über René Urban noch etwas mehr erfahren. Herr Urban, Sie waren schon immer der Gipfelstürmer, als der ich Sie vorgestellt habe, oder waren Sie als Kind eher der Bücherwurm oder doch der Baumkletterer? Wie kann man Sie beschreiben als Kind?
Als der Bücherwurm war ich wohl noch nie wirklich einer, aber ich war mit Sicherheit ein richtiges Dorfkind. Wir sind alle oder ich gehe mal davon aus, dass alle Kinder bei uns in der Gegend gerne in ihren Dörfern aufgewachsen sind. Das Dorfleben war für uns wichtig. Für uns war es auch schon, ich denke mal, gut, dass die Städte Dinkelsbühl, die nächsten Städte für uns waren, nicht allzu groß waren. Denn ich denke, wir können uns schon als so richtige Landeier bezeichnen. Aber das machen wir gern und machen wir auch stolz, denn wir mögen es, dass wir wirklich auf dem Dorf aufgewachsen sind.
Wie viele Einwohner hat zum Beispiel Dinkelsbühl und wie viele Einwohner hat das Dorf, in dem Sie jetzt leben?
Ja, Dinkelsbühl hat um die 10.000 Einwohner. Und das Dorf, in dem ich jetzt lebe, das nennt sich Obermichelbach, wirklich ein kleines, beschauliches Dorf. Ich denke mal um die, das ist wirklich eine gute Frage, ich schätze mal 250.
Und Sie gehören mit 4 Mitgliedern dazu. Sie haben 2 Söhne und eine Frau. Und
genau, ich bin verheiratet, hab zwei kleine Jungs. Die sind 8 und 10 und wir haben in Obermichelbach ein Haus gebaut. Meine Frau kommt gebürtig aus Obermichelbach. Ich komme gebürtig aus dem Nachbardorf, aus Dorf Kematen. Das heißt, ich habe es in meinem ganzen Leben ganze 3 Kilometer geschafft. Andere haben sich in Sachen Ehe anders gebunden und haben die ganze Welt bereist. Aber ich habe es wirklich nur 3 Kilometer in die Nachbarortschaft geschafft. Aber das war für uns von Anfang an klar, dass wir dort bleiben wollen. Darum haben wir uns auch schon frühzeitig dazu entschlossen, dort ein Haus zu bauen und dann die Familie zu gründen. Da waren wir in unserem Freundeskreis eigentlich eher die Vorreiter oder vielleicht ein bisschen früher dran als andere. Aber für uns war es immer ganz klar, dass wir in unserer ländlichen Region oder in der Hesselberg-Region auf jeden Fall bleiben möchten.
Jetzt haben wir schon verschiedene Gäste hier im Studio gehabt in dieser Sendung, teilweise die erzählt haben, irgendwann war ihnen dieses kleine, beschauliche Leben zu eng, zu klein. Und sie mussten wirklich in die weite Welt oder sie mussten in die Stadt und haben sich dann davon verabschiedet. Oder wir haben Köche hier gehabt, die gesagt haben, ja, ich bin auch in ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen, aber als Koch muss ich einfach raus in die Welt, muss was lernen, muss irgendwie mal nach Frankreich, ich muss in der Schweiz gewesen sein. Und ja, dann kann ich mir vorstellen, irgendwann mal mit diesem Wissen wieder zurückzukommen und in meiner alten Heimat sozusagen ein Geschäft aufzumachen oder ein Restaurant oder was auch immer. Sie haben, so verstehe ich das jetzt, diesen Wunsch mal wegzugehen und zu sagen, das ist mir alles zu klein, zu eng, zu dörflich, nicht so verspürt.
Die Phase hatte ich dann vielleicht schon mal kurz oder die Phase hatte ich vielleicht mal gebraucht, um wieder wirklich dieses Bewusstsein zu schärfen, dass ich daheim bleiben möchte. Das heißt, ich bin in Dinkelsbühl zur Schule gegangen, habe dort das Abitur gemacht. Während meine Mitabiturienten noch Abitur gefeiert haben, wurde ich schon zur Bundeswehr eingezogen und da lernt man dann schon ein bisschen andere Wege des Lebens kennen. Ich war mir trotzdem noch nicht sicher, wo es denn hingehen soll. Dann bin ich nach der Bundeswehr mal ein halbes Jahr nach Neuseeland gegangen mit dem Rucksack.
Tatsächlich?
Tatsächlich, ja.
Auch da haben wir übrigens Hörer, die BR Heimat hören.
Ja, dann viele Grüße nach Neuseeland.
Übers Internet, ja.
Aber ich habe auch dort schon versucht, es nicht so wie die klassischen Touris zu machen, sondern ich habe mir dort unten ein Auto gekauft und bin mal ein halbes Jahr einfach wild durch die Gegend gefahren, immer entgegengesetzt der ganzen Touriströme. Und ich glaube, das war ganz wichtig für mich, dann wirklich zu erkennen, wie soll es dann weitergehen?
Hm. Nicht nur, um was anderes gesehen zu haben, sondern auch, um zu entdecken und zu spüren, wie wertvoll das ist, was man zu Hause als Heimat hat.
Zum einen das, aber vor allem auch zum anderen auch die berufliche Entscheidung, wo soll es denn überhaupt mal hingehen? Mhm. Ich merke das ja jetzt noch, ich kenne ganz viele im Bekanntenkreis, da kommen Leute mit dem Abitur aus der Schule und wissen aber noch nicht, was sie machen sollen. Ich glaube, diese Selbstfindungsphase, die habe ich damals auch gebraucht. Und so habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich wirklich in Richtung Fremdsprachen gehen möchte. War dann 3 Jahre in Würzburg an der Dolmetscherschule, habe eine Ausbildung zum staatlich geprüften Euro-Korrespondenten gemacht. Aber selbst dort, nach 3 Jahren Würzburg, war mir klar, so schön wie es in der Stadt auch ist, ich will eigentlich wieder zurück aufs Land. Hatte dann das Glück, dass ich bei uns auf dem Land auch die entsprechende berufliche Anstellung gleich gefunden habe. Da waren dann auch teilweise Auslandsreisen mit dabei. Fremdsprachen haben mir auch ganz, ganz gut getaugt. Aber ja, da kam dann eher ein gesundheitliches Ereignis dazwischen. Das heißt, mir ist eigentlich eine schwere Krankheit dazwischen gekommen. Und ab dann gingen alle Wege eigentlich anders als geplant. Aber wenn ich heute hier sitze, bin ich eigentlich heilfroh, dass es alles so gekommen ist.
Bevor wir dazu kurz kommen, Sie haben auch letztendlich verschiedene Branchen ausprobiert. Also in der ersten Stunde hatte man den Eindruck natürlich durch unser Gespräch auch, dass Sie Touristen und Menschen durch die Natur und über den Hesselberg führen und dass Sie ein Spiel erfunden haben, über das wir noch sprechen. Aber letztendlich haben Sie auch in der Papierbranche gearbeitet und in der Kosmetikbranche. Also ganz fachfremde Dinge, die nichts mit dem Hesselberg zu tun haben.
Ja, also meine erste Anstellung war im Vertrieb eines Unternehmens bei uns in der Gegend, die Papiertragetaschen herstellen. Das heißt, da ging es natürlich auch um das Thema Verkauf ins Ausland. Das heißt, ich war da im Vertriebsinnendienst, durfte aber trotzdem ab und an mal mit ins Ausland reisen. Habe dann aber nach einer gewissen Zeit beschlossen, dass ich die Firma wechseln möchte. Dann der zweite Punkt oder der zweite Anlaufpunkt war dann eine Firma, die in der Kosmetik beheimatet war. Und dann damit verbunden, wenn man merkt, man verkauft eigentlich Sachen, wo man eigentlich gar nicht zu 100% dahinter steht. Das heißt, man verkauft ein Produkt, aber es ist nicht unbedingt das Herzensprodukt. Und dann kam noch die Krankheit dazu und irgendwann mal hat man seine Sinne so geschärft und man stellt dann fest, ich muss irgendetwas machen, was mir taugt, wo ich mich ausleben kann, wo ich mich wohl dabei fühle. Und das habe ich jetzt, auch wenn das mit der Krankheit eine ganz schwere Zeit war, trotzdem jetzt so hinbekommen, dass ich sage, ich fühle mich jetzt genau da richtig aufgehoben mit dem, was ich gerade mache.
Das heißt, Sie haben auch festgestellt, was Ihnen nicht gut tut.
Ja, also wenn es ums Thema Berufsleben geht, da geht es immer diese berühmten drei Parameter. Zum einen muss man mit der Tätigkeit zufrieden sein, was man macht. Dann muss das Umfeld passen, in dem man arbeitet. Das heißt, die ganze Atmosphäre, vielleicht die Kollegen und das Geld muss stimmen. Also die drei Aspekte muss ich, glaube ich, jeder mal vor Augen halten. Und dann ist es wichtig, dass von den drei Aspekten immer mindestens zwei passen. Und ich bin momentan wirklich froh, dass ich mir über dieses Ding gar keine Gedanken mehr machen muss, weil ich genau das gefunden habe, was ich machen möchte, was zu mir passt. Und da muss ich wirklich sagen, Krankheit hin oder her, es waren ganz viele schwere Tage mit dabei, aber es hat mich eigentlich jetzt genau dahin gebracht, wo ich hin wollte.
Wenn man so krank ist und nicht weiß, wie es weitergeht und ob es wieder gut wird, hilft einem da auch so ein soziales Netz, was man gerade in der Heimat vielleicht hat, Freundeskreis, gewachsene Strukturen, die vielleicht auch, wenn man woanders hingeht, dann einfach abbrechen oder die man in der Stadt nicht so findet wie auf dem Land?
Das hilft einem mit Sicherheit, wobei so eine Krankheit natürlich auch dann Folgesituationen mit sich bringt. Man hat sehr viele Freunde, aber dann merkt man natürlich dann irgendwann mal schon, auf wen man sich dann wirklich verlassen kann. Hm. Das heißt, der Freundeskreis reduziert sich dann irgendwann mal auf die man wirklich bauen kann. Aber ich glaube, das ist für jeden Charakter irgendwann mal ein gewisser Reifeprozess. Der hat dann bei mir auch so stattgefunden. Und da kommt man dann auch ganz gut damit klar. Man braucht keine 1000 Freunde, sondern man braucht die richtigen. Und das bringt dann so eine Krankheit schon mit sich. Familie ist natürlich ganz wichtig. Ohne meine Familie wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Aber eine gewisse Grundeinstellung oder ein positives Denken, und das gehört schon auch mit dazu. Und ich glaube, diese Kombi hat mir ganz gut getan.
Also Sie haben sich dann quasi zurückgekämpft wieder ins Leben und vor allem ins Berufsleben. Es war Ihnen klar, Sie brauchen einen Beruf, in dem Sie komplett Ihre Ideen ausleben können, Ihre Kreativität, und gleichzeitig dieser regionale Aspekt, der da schon wichtig war. Und das Erste, was Sie nämlich erfunden haben, war eine sogenannte Frankenkiste. Was versteckt sich denn hinter diesem Begriff?
Die Frankenkiste war ein Karton, eine Box, so groß wie ein Schuhkarton, gefüllt mit lauter fränkischen Spezialitäten. Das heißt, eine deftige Variante mit Bier, Bratwurst, Käse, Essiggurken und Meerrettich. Oder zu Weihnachten gab es dann eben eine Box mit Glühwein und mit Lebkuchen. Das Wichtige war, oder der Ansatz war, kein Schickimicki drumherum, sondern alles bodenständig und alles vom Direktvermarkt oder direkt vom Bauern. Und diese Idee, die hat richtig gezündet. Also die war richtig gut. Es war auch eine gewisse Marke, die dann irgendwann mal sehr bekannt war und die vor allem die ganze Region nach vorne gebracht hat. Denn letzten Endes ging es auch darum, den ganzen Direktvermarkt eine Art Plattform zu bieten, dass sie ihre tollen Produkte auch mal zeigen können und dass das Ganze auch wieder gewertschätzt wird. Und wie dann Corona gekommen ist, dann haben alle auf einmal gemerkt, Donnerwetter, wir können ja gar keine Weihnachtsfeier halten, wir brauchen irgendein regionales Geschenk. Und dann war natürlich diese Frankenkiste hoch in Kurs. Und dadurch, dass wir da bei uns in der Gegend schon ein gewisser Vorreiter waren oder die Ersten, ist das Ding auch wirklich durch die Decke gegangen.
Aber das braucht ja auch, wenn man es von der unternehmerischen Seite so anschaut, einen gewissen Vorlauf. Man muss vielleicht auch Dinge vorfinanzieren. Man muss erst mal schauen, wo kriege ich meine Lieferanten her. Man muss viele Gespräche führen. Man muss die Kiste irgendwie designen lassen. Man muss die Sachen verpacken, verschicken. Also das ist ja ein Riesenaufwand. Und so wie es klingt, war das so ein Familienbetrieb.
Also ich gehe davon aus, dass die wenigsten wissen, was da wirklich Arbeit dahinter steckt. Das ist mehr als wirklich ein paar Produkte in die Kiste reinzuschmeißen und dann weiter zu verkaufen, sondern da war dann wirklich ein gewisses ausgeklügeltes Konzept dahinter mit ganz vielen Lieferanten, mit einem riesen Netzwerk, aber nicht nur zu den Lieferanten selbst, sondern auch zu den ganzen Kunden, zu Kommunen, zu Bürgermeistern, zu Landräten. Man hat da wirklich ein regionales Netzwerk knüpfen können, was mir heute bei meiner jetzigen Tätigkeit auf jeden Fall sehr weitergeholfen hat, denn beim Thema Frankenkiste wurde Regionalität groß geschrieben, genauso wie ich es jetzt mit meiner Firma Echtzeitmacher mache. Aber es ist halt ein gewisser anderer Ansatz, aber es steht immer große Überschrift Regionalität drüber.
Aber doch war es so, Sie haben es ja schon angedeutet, großer Erfolg. Und letztendlich muss man dann irgendwann entscheiden, packt man das eigentlich noch so oder wächst einem das über den Kopf? Und da haben Sie gesagt, die Frankenkiste bis zu einem gewissen Grad ja, aber dann nimmer.
Ja, man darf nie vergessen, wo man herkommt. Also die Frankenkiste war ja eine Idee daraus geschuldet, dass ich irgendwas machen wollte, was zu mir passt. Ich hatte ja noch andere verrückte Ideen, aber meine Frau, die erdet mich dann schon immer rechtzeitig.
Und was war die verrückteste Idee?
Naja, also ich hatte mal die Idee bei meiner Oma, die hat, meine Oma hat einen großen Bauernhof und hinten im Garten oder auf der Wiese, da war ziemlich viel Platz, was sich aber nicht wirklich als Grünland angeboten hat. Da war die Idee, dass ich tausende Christbäume pflanze. Und die tausende Christbäume werden dann an Weihnachten von den Leuten besucht worden, dass man so eine Art einen lebendigen Wald hat, wo jeder seinen eigenen Christbaum sägt. Mit lebendiger Krippe, das war eigentlich die Idee. Mhm. Ich habe dann auch 50 Test-Christbäume gekauft und gehofft, dass die von alleine irgendwas werden. Bei meiner Oma stehen jetzt 3 Stück noch, die hegt und pflegt sie. Okay. Die werden irgendwann mal als Christbaum bei mir daheim verwendet, aber die Idee hat sich dann eigentlich zerschlagen. Und ich wollte zum Beispiel eine eigene Fußballschule aufmachen, so ein Personal Trainer in Sachen Fußball, weil, muss ich vielleicht dazu sagen, in meiner Krankheitszeit mein größtes Medikament oder was mir am besten getan hat, war der Sport und vor allem der Fußballsport. Ich bin passionierter Fußballer und da war eben die Idee, ob man so eine Art Personal Trainer im Bereich Fußball noch macht. Mhm. Also zum Thema verrückte Ideen, ich glaube, da hatte ich genug.
Absolut. Wobei, was hängen bleibt, ist ja, dass viele Leute inzwischen schon auch Wert legen und gucken, wo kommt mein Christbaum, mein Weihnachtsbaum tatsächlich her. Und dass viele dazu übergehen, ihn halt vom regionalen Forstbetrieb zum Beispiel zu holen, ihn tatsächlich selber zu sägen und nicht irgendwo von irgendeinem Haufen zu kaufen, was weiß ich, woher diese Bäume kommen und die schon Wochen und Monate lang gefällt sind.
Also da gab es vielleicht noch eine kuriose Geschichte dazu. Ich habe dann bei dem Vorstand des Bayerischen Christbaumverbandes angerufen, wenn ich mich noch richtig entsinnen kann, und habe dem von meiner Idee erzählt, was dann alles dazugehört. Und er meinte, er bekommt so viele Anfragen von Leuten, die wirklich eine eigene Plantage aufmachen wollen, aber ich sei der Erste, der ein richtiges Konzept hat. Das war dann eigentlich ein ganz tolles Kompliment. Aber ja, wenn ich heute drauf schaue, dann bin ich eigentlich froh, dass ich eine andere Richtung eingeschlagen habe.
Diese Richtung hat auch wieder zwei Wegweiser sozusagen. Das eine führt uns zurück zum Hesselberg. Deswegen habe ich sie auch als Gipfelstürmer bezeichnet. Ist eine kleine Agentur, die letztendlich darin besteht, dass sie Ideen haben für andere Menschen auf ihren Touren mit ihren Gästen, Herr Urban. Da gibt es auch einmal Brotzeit und auch einmal eine Kaffeepause.
Ganz bestimmt. Wenn wir mit den Gruppen über den Hesselberg wandern, dann ist es für die Leute immer eine ganz besondere Sache, oben mal kurz zu pausieren, den Blick schweifen zu lassen und dabei vielleicht eine Tasse Kaffee zu trinken und ein Stück Kuchen dann zu essen. Oder wenn es vielleicht mal dann eher deftig sein darf, oben eine kleine Gipfelbrotzeit einlegen. Da gibt es dann aber nur wirklich Sachen, die wirklich charakteristisch für den Berg sind. Da gibt es dann den Käse vom Schmalzmüller, der am Fuße des Berges seine Mühle hat. Es gibt Brot vom örtlichen Bäcker, es gibt Wurst vom örtlichen Metzger. Mhm. Vielleicht noch ein kleines Gipfelbier von einer örtlichen Brauerei. Und viel mehr wollen wir da gar nicht servieren, denn es soll ja wirklich charakteristisch sein und den roten Faden vermitteln. Und das wissen die Leute aber dann wirklich zu schätzen und genießen es dann wirklich.
Und Kaffeebohnen wachsen zwar keine in Westmittelfranken, aber sie werden zumindest in der Region geröstet.
Ja, da gebe ich Ihnen recht. Wir haben ja ein breites Spektrum an vielen Partnern mittlerweile, die unser Netzwerk wirklich groß machen als kleine Eventagentur. Und unter anderem haben wir auch eine Rösterei mit dabei. Und die machen für uns Kaffee-Röstseminare, wo man dann alles zum Thema Kaffee erfahren kann. Mhm.
So, und wenn man so eine Pause macht, dann will man natürlich auch wissen, damit man sich nicht langweilt, was passiert als nächstes, oder man legt eine Spielpause ein, das ist auch so. Ich habe mal gelesen von einem Spielpsychologen, der mal gesagt hat, dass man Langeweile hat, ist gar nicht so schlimm, weil Langeweile gehört dazu, dass man sich sozusagen darauf einlässt, etwas gegen die Langeweile zu tun. Und das ist bei einem Menschen in der Regel das Spiel. Also der spielende Mensch ist nicht aufgrund seiner Spielfreude spielfreudig, sondern weil ihm vorher langweilig war. Ist eine interessante These, finde ich.
Die These klingt wirklich interessant. Ich finde mich da leider gerade überhaupt nicht drin, denn wenn es mir mal langweilig ist oder wenn ich mal nichts habe zum drüber nachdenken, dann werde ich unruhig. Mhm. Also bei mir schwirrt immer irgendetwas im Kopf herum. Aber dass manche Leute sich bestimmen mit Spielen die Zeit vertreiben, da gebe ich Ihnen mit Sicherheit recht.
Und eine solche Idee, damit einem ja nicht langweilig wird, hatten Sie vor wann? Vor einem Jahr?
Also das Thema Brettspiel hat mich eigentlich schon lange fasziniert, gerade zu der Zeit, als ich wirklich schwer krank war. Ich bin ein relativ kreativer Kopf und zeichne gerne und bastle gerne. Und da habe ich mir mal das Thema Brettspiel irgendwie auf die Fahne geschrieben, aber es dann nie wirklich verwirklicht. Und jetzt ist mit dieser Sache, mit diesem schwarzen Konrad, wie das Brettspiel jetzt heißt, wirklich etwas vor die Füße gefallen, wo ich gesagt habe, das ist es jetzt, das setzen wir jetzt um und das starten wir jetzt einfach mal.
Jetzt haben wir vorhin drüber gesprochen, was Sie schon alles gemacht haben im Leben. Aber Spieleerfinder ist ja auch etwas, was man wenig studieren kann und wo man letztendlich auch nichts lernen kann, sondern man muss das in sich spüren und dann kann man sich vielleicht Anregungen holen. Wie wird man ein Spieleerfinder?
Also ich würde mich jetzt selber nicht als Spieleerfinder bezeichnen. Das klingt sehr professionell und wenn mich jemand als Spieleerfinder bezeichnet, dann könnte man meinen, ich mache das schon jahrelang. Mit diesem Brettspiel haben wir jetzt mal das erste Brettspiel losgetreten. Es ist zwar unser erstes Baby auf diesem Terrain, sage ich jetzt mal. Wie es dann weitergeht, das wird eine ganz spannende Sache. Also wir haben das erfunden, wir haben sehr viel Hirnschmalz reingesteckt, da steckt wirklich ganz viel Arbeit drin. Dass Sie mich jetzt als Spieleerfinder bezeichnen, das nenne ich jetzt einfach mal als Lob.
Gut, aber ist es tatsächlich so, dass von vorne bis hinten, von der Story über das Spielbrett bis hin zur Verpackung, natürlich alles auf Ihrem Mist gewachsen ist? Sie haben sich das vorher überlegt mit einem Freund und Partner zusammen. Das Ganze nennt sich Der Schwarze Konrad. Das Hesselberg-Spiel ist eine regionale Initiative und auch das, woraus das Spiel so besteht, von der Schachtel, ich habe sie hier mal gerade in der Hand, die sieht eigentlich eher, ja, ist jetzt nicht bunt und schillernd bedruckt, sondern wirkt eher sehr nachhaltig als Recyclingprodukt und ist aber aufwendig und schön bedruckt. Auch der Schwarze Konrad als Ritter, sehr beeindruckend. Im Hintergrund sieht man den Gipfel des Hesselbergs mit dem Sendeturm. Also es hat natürlich damit zu tun, worüber wir in der ersten Stunde gesprochen haben. Die Geschichte von diesem Brettspiel spielt genau da, am Hesselberg. Und das Brettspiel ist nichts anderes als eine Abbildung von dem, was es in der Realität dort auch gibt.
So soll es ja auch sein. Wer kann schon behaupten, dass er ein eigenes Brettspiel von seiner eigenen Region hat? Und das war eigentlich der Aufhänger. Ich habe mir überlegt, ich würde jetzt gerne ein Brettspiel für den Hesselberg machen. Habe dann eine Bewerbung an das Regionalbudget bei uns geschrieben und das Regionalbudget hat mir dann eine Förderung zugesagt. Das heißt, wenn ich das Spiel so umsetze, dann werden wir da finanziell unterstützt. Und als ich diese Zusage dann vom Regionalbudget hatte, bin ich an meinen Freund Stefan Hofiger herangetreten, denn er ist ein absoluter Spielefreak. Er hat weit über 200 Brettspiele zu Hause und kennt sich aus in Sachen Kniffe, in Sachen Taktik und sowas. Und habe bei ihm dann wirklich offene Türen eingerannt. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir dann zusammen an diesem Spiel getüftelt. Und Sie haben es angesprochen, uns war wichtig, dass die Hesselberg-Silhouette auf dem Spiel zu sehen ist, dass man die Verknüpfung schafft von der Story vom Schwarzen Konrad, wie es ihn damals wirklich gegeben hat, zur heutigen Zeit. Und ich glaube, das ist uns mit diesem Hesselberg-Spiel wirklich sehr gut gelungen.
Also tatsächlich kein Fantasy-Spiel mit irgendeiner Fantasiefigur, sondern selbst dieser Konrad, dieser schwarze Ritter, ist eine authentische Figur aus der Geschichte oder eine legendäre Figur?
Es ist eigentlich ganz viel aus der wirklichen Geschichte. Zum einen der schwarze Konrad. Die Geschichte besagt, dass er im Jahr 1246 von einem Raubzug aus Italien zurückgekehrt ist. Aber die Bevölkerung hat seine Burg abgebrannt, weil er so ein Bösewicht war. Und hier setzt dann die Story von unserem Spiel ein. Und da sollen jetzt alle Spieler, die mitspielen, den Hesselberg erklimmen und ihre eigene Burg errichten, weil ja der Hesselberg oder die Macht am Hesselberg gerade verwaist ist. Jetzt sind natürlich alle Wege, die nach oben führen, wirklich die Wege, so wie sie heute am Hesselberg zu finden sind. Das heißt, da schlagen wir die Brücke von Mittelalter zu heute. Es geht auch um das Thema Rohstoffe. Es geht darum, Rohstoffe zu sammeln auf dem Weg nach oben. Und die Rohstoffe, die man dann auf dem Weg nach oben sammelt, um oben seine Burg zu bauen, sind genau die Rohstoffe, die charakteristisch für den Berg sind.
Ja, nicht umsonst haben wir sehr ausführlich in der ersten Stunde über diese Rohstoffe gesprochen. Das ist nämlich einerseits beispielsweise das Streuobst oder auch die Wolle von den Schafen.
Ganz genau. Also wir haben uns dann eben die Rohstoffe ausgesucht, die wirklich am Berg zu finden sind. Und jeder, der mit dem Hesselberg oder der sich am Hesselberg auskennt, der weiß, wie wichtig diese Rohstoffe dort oben sind. Das heißt, das Spiel, das wir erfunden haben, hat eigentlich einen roten Faden von Anfang bis zum Schluss.
Und auch diese Wege, die man mit den Spielsteinen geht, also ich lese hier zum Beispiel Steinerner Weg oder die Kastanienallee, das ist auch nichts Erfundenes.
Die Kastanienallee, die Lindenallee und den Schlössleinsbuck, die gab es schon immer und die haben auch diesen Namen. Den steinernen Weg, den haben wir ein bisschen umbenannt, denn eigentlich ist das der geologische Wanderpfad. Nur im Mittelalter nennt man halt keinen Weg geologischer Wanderpfad. Darum haben wir den noch ein bisschen einen anderen Namen gegeben.
Und es ist ein Familienspiel. Und das heißt, man kann auch andere Leute schmeißen. Man kann auch verlieren tatsächlich.
Es ist ein Familienspiel. Man kann es spielen ab 7 Jahren. Und 2 bis 4 Mitspieler können daran teilnehmen. Wir haben noch eine Variante eingebaut für Kinder ab 5. Das heißt, da ist dann alles ein bisschen vereinfacht, ohne Taktik. Aber für die anderen, die spielen, haben schon eine gewisse Taktik. Man kann taktieren, man kann andere schmeißen, man kann anderen Rohstoffe rauben. Und letzten Endes geht es darum, den Gipfel zu erreichen und eine Burg zu errichten. Aber der schwarze Konrad ist natürlich die Hauptfigur im Spiel, der muss natürlich auch daran teilnehmen.
Und das ist auch ganz interessant, weil man spielt das Ganze mit unterschiedlichen Würfeln und der schwarze Konrad kann durchaus auch eingreifen in das Spiel sozusagen, kann einem auch was abluchsen und das lassen wir einfach mal Ihren Freund und Partner, den Stefan Hofecker, erklären.
Die letzte Figur, die der schwarze Konrad überspringt, wird vom schwarzen Konrad auf seinem Streifzug entdeckt und wird in einen Konflikt versetzt. Dann haben wir hier noch einen zweiten Würfel designen lassen. Da sind dann Sterne drauf und der schwarze Konrad. Und das bedeutet dann, derjenige, der übersprungen worden ist, muss den Würfel zur Verfügung nehmen und muss schauen, würfle ich den Konrad oder den Stern? Wird der Konrad geworfen, muss ich einen Rohstoff meiner Wahl abgeben an den schwarzen Konrad. Würde ich den Stern würfeln, kann mir der Konrad dann sozusagen einen Rohstoff abgeben oder muss mir einen Rohstoff abgeben. Der Clou ist, der schwarze Konrad kann am Schluss sogar das Spiel gewinnen, obwohl er gar nicht mitspielt als Person sozusagen, sondern nur fiktiv dabei ist.
Sagt der Stefan Hofecker, der ein ganz großer Spielefreak ist. Also im Gegensatz zu Ihnen, der gerne in der Region ist, fährt er auch in der Weltgeschichte umeinander und schaut sich zum Beispiel Spielemessen an und Ähnliches?
In der Weltgeschichte nicht, aber er war erst neulich wieder auf der Spielemesse, ich glaube in Essen, unterwegs. Da nimmt er sich Urlaub, fährt 4 Tage hoch, erarbeitet sich vorab einen Plan, welche Stände er alles besuchen möchte. Da stehen dann, glaube ich, auf der Liste über 50 Hersteller. Das ist seine Welt und das habe ich jetzt mal wieder festgestellt. Also wir kennen uns schon lange privat, darum wusste ich genau, dass er der richtige Mann dafür ist.
Das wussten Sie und wie wussten Sie gemeinsam, dass das Spiel funktioniert? Haben Sie da Ihre eigene Familie erstmal dran gesetzt und gesagt, du, bevor wir die Regeln entwickeln, müssen wir erstmal schauen, ob das funktioniert, ob die Jungs begeistert sind, zum Beispiel ihre beiden Söhne?
Also angefangen habe ich damals wirklich mit einem Blatt Papier und habe angefangen zu zeichnen. Diesen Plan habe ich dann den Stefan vorgestellt und dann ging es darum, das Ganze ein bisschen zu verfeinern. Wir haben dann Testdummies gebaut, da habe ich ganz einfach gebastelt, das war wirklich ganz primitiv und wir haben das 2 Familien zum Testspielen dann mal gegeben und da kamen dann ganz wichtige Feedbacks zurück, da kamen Regelfragen zurück, mit denen man eigentlich gar nicht mehr rechnet, weil man das schon zu sehr im Tunnel ist, das war dann wirklich sehr wertvoll und irgendwann nimmt das Ganze dann schon Formen an und dann ist man natürlich auch irgendwann mal an dem Punkt, wenn man sagt, so jetzt haben wir es, jetzt muss das Ding umgesetzt werden und dann ging es darum zu schauen, wer sind denn die richtigen Lieferanten dafür.
Darüber sprechen wir gleich noch, woraus das Spiel quasi haptisch besteht. Ich hatte mal einen Spieleerfinder im Gespräch, der mir gesagt hat, wenn er so ein Spiel entwickelt, macht er sich immer sehr unbeliebt in seiner Familie, weil er das Regelwerk ja auch noch entwickeln muss. Das heißt, er stellt auch bei diesen Testspielen dann fest, oder vielmehr die Spieler, in dem Fall waren es seine Kinder, dass die Regeln halt nicht funktionieren oder dass man noch eine zusätzliche Regel einbauen muss, damit das Ganze dann schlüssig ist. Und wenn man dann dauernd die Regeln verändert im Test, dann sind die irgendwann so frustriert, sagt du Papa, spiel das Spiel selber. Und wenn du die Regeln mal aufgestellt hast, dann kommst du wieder.
Das ist ja aber mit der wichtigste Prozess überhaupt im Spiel, denn ich kann ja kein Spiel entwickeln und verkaufen und irgendwann sitzen sie zu Hause und spielen das Spiel und sagen, das macht jetzt keinen Sinn oder hier fehlt die passende Regel dafür.
Regeln sind ganz wichtig.
Das Gute war aber hier wirklich, dass die Familien, die das Probe gespielt haben, genauso spieleverrückt sind. Und der Stefan und seine Familie da auch, die können das tagelang durchspielen und schauen, wo es Verbesserungspotenzial gibt. Das heißt, diese Konflikte, die hatten wir jetzt zu Hause nicht. Die Regeln mussten andere testen, meine Familie musste da nicht dafür herhalten.
Spiel mal regional steht drüber. Das heißt, die Schachtel beispielsweise oder auch das Spielbrett, Sie haben es vorhin kurz anklingen lassen, kommen auch aus regionaler Herstellung.
Genau, also für mich war es dann auch wichtig, dass man ähnlich wie bei der Frankenkiste beim Ansatz, dann eben auch auf regionale Produzenten setzt. Ich habe dann geschaut, was kann man denn in der Gegend fertigen lassen. So ist wirklich die Spielschachtel, der Spielplan, die ganzen Coins, die man alle benutzt, bei einem Kartonagenhersteller aus Bechhofen, das heißt auch aus der Hesselberg-Region. Dort haben wir die bezogen. Die Spielanleitung wurde in einer Druckerei in Dingelsbühl gedruckt. Der Designer kommt aus Leutershausen. Wir haben jetzt lauter Ortschaften genannt, die in der Hesselberg-Region liegen. Das Einzige, was nicht möglich war, war die Spielsteine dort zu beziehen. Aber dann haben wir darauf gesetzt, einen Hersteller zu finden, der die sehr aus Recyclingmaterial herstellt. Das heißt, die Spielsteine sind gefertigt aus halb Holz und halb Recyclingkunststoff. Darum schauen vielleicht die Würfel aus ein bisschen dreckig aus. Aber genauso wie die Schachtel Recyclingpapier, genauso wie die Anleitung Recyclingpapier, jetzt die Steine und Würfel auch aus Recyclingmaterial, das ist doch genau der rote Faden, den man heutzutage braucht. Darum wollten wir das Spiel auch zum Schluss nicht einschweißen in Plastikfolie, denn ich kann ja kein regionales Brettspiel auf den Weg bringen und sagen, alles ökologisch produziert und zum Schluss schweiße ich das Ding ein. Darum kommt es so, wie es gerade ist. Und da muss ich sagen, das merken die Leute, dass der Gedanke dahinter steckt und das finden die Leute auch richtig gut.
Wenn jetzt jemand so eine Idee hat in seiner Region und sagt, da könnte ich mir auch so ein Spiel vorstellen. Sie haben vorhin so eine Art Anschubfinanzierung angesprochen und eine Förderung durch das Regionalbudget. Was genau verbirgt sich hinter Regionalbudget? Wo kann man sich da hinwenden? Gibt es das in jeder Region?
In jeder Region gibt es das nicht, aber bei uns in der Hesselberg-Region schon. Das heißt, von der Region werden Projekte gefördert, die Region auch nach vorne bringen. Das heißt, man schreibt eine Art Bewerbung hin, dann wird es dort evaluiert und wird geschaut, ob das wirklich die Region unterstützt. Und wir bieten ja mit dem Spiel wirklich mal eine Art und Weise, unsere Hesselberg-Region darzustellen und zu präsentieren in einer Form, wie es in der Form noch nicht gab. Und dann eben regional produziert, die Info von damals, vom Schwarzen Konrad, die Wanderwege, wie man sie heute findet, da spielt so viel mit rein, was die Leute dann auf jeden Fall überzeugt hat und mich jetzt gewundert, wenn wir diese Förderung nicht bekommen. Aber ich habe da gleich bei den ganzen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, so eine richtige Begeisterung gespürt und so soll es ja auch sein.
Und ist das Spiel für Leute gedacht, die in der Hesselberg-Region wohnen und sozusagen ihre Heimat hier auf dem Spielbrett wiederfinden sollen? Oder kann man das auch als jemand spielen, der vielleicht noch nie am Hesselberg war und trotzdem Spaß haben?
Also wichtig ist ganz, es ist wichtig zu erwähnen, dass dieses Spiel in einer einmaligen Auflage produziert wurde. Das heißt, wem sowas am Herzen liegt, der muss es jetzt leider einmalig kaufen, das ist leider so. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, Mensch, mein Bruder ist hier aufgewachsen, leider weggezogen. Ich habe zum Beispiel ein Spiel auf eine Nordseeinsel geschickt, weil die Dame hier bei uns in der Gegend aufgewachsen ist. Und dann haben wir das Spiel nach oben geschickt, weil sie ein Stück Hesselberg bei sich im Spielstand haben möchte. Darum, ich denke, es ist ein Spiel, was die Leute daheim unbedingt spielen sollten, die mit dem Hesselberg zu tun haben. Es kann auch was für Touristen sein, die gerne in der Gegend waren und als Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen möchten. Da ist eigentlich den Ideen keine Grenzen gesetzt.
Und einmalige Auflage heißt, wenn die weg sind, ich weiß nicht, wie viel haben Sie jetzt herstellen lassen?
Es wurden 800 produziert, gute 800. Das Problem bei sowas ist, stellen Sie sich vor, ich mache eine zweite Auflage mit weiteren 800. Und irgendwann mal ist man an dem Punkt, wo der Markt gesättigt ist und dann hat man 500 Stück oder 300 Stück im Keller. Und man braucht Jahre, bis man das abverkauft hat. Da tut man sich keinen Gefallen. Ich bin ja der Freund davon, einmal was vernünftig zu machen und dann schauen, dass man die Leute dafür begeistert und sie einfach auch den Sinn dafür zu schärfen, dass es jetzt eine richtig tolle Sache ist, bevor man irgendetwas konzipiert, was irgendwann mal abstumpft und vielleicht nicht mehr so die Begeisterung hervorruft.
Und Spiel mal regional, das ist ja auch eine Internetseite, wo man unter anderem das Spiel natürlich beziehen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass unter Spiel mal regional unter diesem Label vielleicht auch aus anderen Regionen Spielideen an Sie herangetragen werden und Sie könnten denen dann helfen, das umzusetzen?
Also zunächst war es für mich ganz wichtig, dass man das nicht unter der Echtzeitmacherschiene laufen lässt, denn das ist ja kein Event, sondern es ist was Spezielles. Und Spiel mal regional soll ja verdeutlichen, es ist ein Spiel, es ist aus der Region, es ist für die Region und es bildet eine ganz besondere Region ab. Diese Überschrift bietet aber auch noch die Möglichkeit, vielleicht den Faden noch weiter zu spinnen, so wie Sie jetzt gerade gesagt haben. Es gibt bei uns in der Gegend so viele tolle und coole Regionen, denen man ein Brettspiel widmen könnte. Und ich muss gestehen, die ersten Ideen laufen ja schon, aber wir haben uns dasselbe jetzt mal ein bisschen ausgebremst und gesagt, jetzt machen wir erstmal den Schwarzen Konrad fertig und danach machen wir uns vielleicht dann neue Projekte ran. Ich muss aber gleich sagen, wer meint, er kann jetzt mal schnell nebenbei ein Brettspiel für seine eigene Region erfinden, dem wünsche ich ganz viel Spaß dabei, denn dann gehört wirklich mehr dazu, als nur eine kreative Idee zu haben. Da gehört schon einiges dazu.
Genau. Und den Konrad, den Schwarzen, fertig machen, ist ja auch nicht das Spielziel sozusagen. Wie wir gehört haben, kann er auch die Regie übernehmen, kann sogar gewinnen, genau. Obwohl er gar nicht mitspielt als Person sozusagen. Und letzte Frage noch, das sieht alles natürlich wertig aus. Ist es ein klassisches Brettspiel tatsächlich? Und trotz aller Digitalisierung bei den Spielzeugen, die man so mitbekommt, beispielsweise auch bei der Spielwarenmesse in Nürnberg, der Trend geht tatsächlich ja wieder zurück zu diesen klassischen Brettspielen. Die liegen voll im Trend. Trotzdem ganz ohne Digitalisierung kommt man nicht aus. Und selbst in Ihrer Spielanleitung gibt es da hinten so einen QR-Code und da kommt man dann tatsächlich wieder in die Realität zurück.
Der QR-Code war ganz wichtig, denn auf dem Spielbrett gibt es einen QR-Code. Wenn den die Leute einscannen, finden sie zum einen Sachen wie die Spielanleitung wieder auf unserer Homepage. Aber vor allem finden sie zu den ganzen Rohstoffen wie Streuobst oder zur Schafwolle Berichte. Das heißt, sie finden, ich habe da Fotos gemacht und Berichte verfasst, dass die Leute, wenn sie möchten, wenn sie zum Thema Schafwolle mehr erfahren möchten, einfach was erfahren. Das heißt, ich möchte doch kein Brettspiel nur bauen und nur auf dem Bild kurz ein Schaf positionieren, sondern mir ist dann wichtig, dass wenn das Schaf schon am Hesselberg so eine wichtige Rolle einnimmt, dass die Leute auch die Möglichkeit haben, mehr darüber zu erfahren. Da waren wir zum Beispiel auch im Austausch mit dem Landschaftspflegeverband, damit die Texte auch wirklich alle Hand und Fuß haben. Es geht um Geologie, es geht auch um Quellen, es geht um so viele Sachen. Wenn Leute den Hesselberg daheim dann beim Spiel gleichzeitig sehen möchten, dann haben sie somit die Möglichkeit.
Spielend lernen mit dem Schwarzen Konrad, dem Hesselberg-Spiel, erdacht und ausgedacht von und mit René Urban. Und Sie hören BR Heimat, habe die Ehre, den Ratsch am Vormittag am Mittwoch. Wir bewegen uns rund um den Hesselberg in Mittelfranken, haben mit meinem Gast, dem fränkischen Gipfelstürmer René Urban, einerseits den Hesselberg an sich, die Region, aber auch zum Beispiel ein regionales Spiel, was es jetzt zur Natur, zur Realität sozusagen virtuell mit dazu gibt. Aber es ist ein richtig echtes Brettspiel und das Ganze machen wir hier auf BR Heimat in Echtzeit und in Live. Ja, das ist auch nicht mehr so ganz selbstverständlich heutzutage im Radio. Aber das Thema Echtzeit ist auch etwas, was für Sie und Ihre Tätigkeit eine Rolle spielt. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Sie Menschen über den Berg führen beispielsweise. Also das machen Sie ja auch in echt. Und dafür muss man auch Zeit mitbringen.
Genau, also die eigentliche Tätigkeit liegt darin, dass wir eine kleine Agentur haben, eine kleine regionale Agentur, die nennt sich Echtzeitmacher. Und wir möchten es den Leuten ermöglichen, den Hesselberg oder die ganze Region einfach auf andere Art und Weise zu sehen und zu erkunden. Grundsätzlich kann man sagen, jeder kennt den Jochen Schweizer, das ist der ganz Große. Da können Sie ein Formel-1-Auto fahren oder aus dem Flugzeug springen. Ich sage meinen Kunden zum Einstieg immer, wir machen das Allergleiche, nur ganz klein und ganz regional und ganz fränkisch. Und das ist eigentlich eine ganz charmante Beschreibung davon.
Und wer sind die Menschen, für die Sie das anbieten? Wer sind die Kunden? Wie kommen Sie an die ran?
Eigentlich ist das ein ganz einfaches Schneeballprinzip, denn die Gruppen sind wirklich komplett unterschiedlich. Wir haben zum einen sind es mittlerweile Kindergartengruppen, es sind Schulgruppen, es sind Firmen mit Azubis, es sind Geschäftsführer, es gehört eigentlich jede Gruppe mit dazu, die irgendwas erleben möchte. Und das Schneeballprinzip baut sich dann so auf, dass irgendwo bei einer Führung oder bei einer Aktivität mal jemand dabei war, der sagt, Mensch, das wäre doch für meinen Mann oder für meine Frau in der Firma vielleicht auch mal was. Und so ergibt sich das eigentlich, so kommt man vom einen ins andere.
Und die haben dann bestimmte Vorstellungen, was sie mit ihnen machen wollen oder bieten sie ihnen was an, was man sagt, okay, wir gehen jetzt tatsächlich auf den Gipfel oder wir machen eher was Kulinarisches für die Sinne in der Region und suchen uns da zum Beispiel so eine Käserei oder so einen Kaffeeröster?
Die Idee dahinter ist, dass wirklich jede Gruppe etwas Maßgeschneidertes bekommen soll. Denn jede Gruppe tickt unterschiedlich. Das fängt schon mit einer Teilnehmerzahl an, dann hängt es mit der Altersstruktur zusammen, mit dem Zeitplan. Ich muss grundsätzlich wissen, wie viele Leute möchten denn kommen, zu welcher Zeit, wie viel Zeit haben sie und was sind denn die Vorlieben, was wollen sie denn machen? Oder was ist vielleicht sogar der Sinn hinter dem Ausflug? Die einen brauchen eine Teamaktivität, weil sie mal zusammenwachsen müssen. Die anderen wollen einfach mal ein paar lustige Stunden miteinander verbringen. Das heißt, ich versuche da gut reinzuhören am Anfang und dann entsprechende Angebote zu listen. Und ich habe hinter mir mittlerweile wirklich ein richtig gutes Netzwerk mit ganz vielen Partnern. Komme ich wieder zurück auf die Frankenkiste. Damals waren das Lieferanten für Lebensmittel. Mhm. Mittlerweile sind es eben andere Partner. Die einen bieten an, dass man selber Käse macht. Man kann ins Limiseum gehen. Wir haben Yoga-Lehrer an der Hand. Wir haben Stadtführer in Dinkelsbühl an der Hand. Das heißt, wir haben wirklich ganz viele Sachen an der Hand, die ein ganz breites Programm eigentlich anbieten. Und für die Firma ist es ja wichtig, dass die wissen, Teambuilding ist für mich eh ein recht abgedroschener Begriff, besteht nicht nur aus Klettergarten, Bowlen und Kartfahren, sondern das muss man regional aufziehen. Und wenn ich dabei noch meine eigene Region dabei präsentieren kann, dann ist das doch eine ganz tolle Sache.
Und weil Sie vorhin auch den Sport als Ihr Lebenselixier bezeichnet haben, man kann da auch richtig sportlich aktiv sein. Das ist nicht nur so, dass man da durch die Gegend spaziert, sondern Sport ist auch dabei.
Ja, das fängt mit Yoga an, man kann E-Bike-Touren mit einbauen, das heißt, Sport ist da mit Sicherheit auch gefragt. Wobei die wenigsten Firmen wirklich, wenn sie was machen möchten, mal auf die sportliche Schiene gehen möchten. Da ticken wirklich ja alle Gruppen ein bisschen anders, aber meistens soll es dann eher ein bisschen gediegen sein.
Und schlemmen kann man ja trotzdem hinterher.
Kulinarik ist ganz wichtig. Also jede Gruppe möchte grundsätzlich irgendwo noch lecker Kaffeekuchen haben oder vielleicht noch irgendwo zum Schluss zu Abend essen. Das ist fester Programm und da sind wir mittlerweile mit ganz vielen Gastronomen in der Hesselberg-Region oder in Dinkelsbühl verbandelt, kann man sagen, und die profitieren ja alle von uns. Wir bieten denen eine Plattform, eigentlich bringen wir die Leute zu ihnen und so soll es doch auch sein.
Und letzte Frage, ich habe gelesen, dass es nicht nur Yoga gibt, was man mit ihnen machen kann, sondern sogar Kuh-Yoga. Haben Sie da eine eigene Kuh? Oder?
Ich habe keine eigene Kuh, keine Angst. Aber in dieser Schmalzmühle, wo man auch Käse machen kann, da gibt es hinten eine Kuhweide. Und wenn man sich dort dann zum Yoga trifft, dann recken halt die Kühe den Kopf über den Zaun und schauen da interessant zu. Und dann kann man sowas schon mal als Kuh-Yoga titulieren.
Also mehr dazu unter Echtzeitmacher im Internet. Da kann man schauen, was man in Echtzeit alles machen kann mit Ihnen. Ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Wer sich näher über den Hesselberg informieren möchte, mit wunderschönen Landschaftsaufnahmen und Porträts ganz, ganz interessanter Menschen, die dort tätig sind, unter anderem beispielsweise als Schäfer oder als Drachenflieger. Bei uns unter unserem Himmel gibt es einen wunderbaren Film im Rahmen der Serie Sieben Gipfel Bayerns. Der Hesselberg, von meiner Kollegin Daniela Agostini hergestellt, unter br-heimat.de. Auf der Seite unserer Sendung finden Sie auch eine Verlinkung neben dem Podcast auch zu diesem wunderbaren Film. Da kann man wirklich den Hesselberg nochmal erleben und erspüren. Und das Hesselberg-Spiel, das dazugehörige, können Sie vielleicht, wenn Sie Lust haben, als Weihnachtsgeschenk noch erwerben, falls es noch welche gibt in der Erstauflage, den Schwarzen Konrad unter spiel-regional.de, immer mit Bindestrich geschrieben im Internet. Ja, vielen Dank für diesen kleinen, aber sehr interessanten Einblick in eine Region, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Vielleicht haben wir da ein bisschen dazu beigetragen, durch die verschiedenen Aspekte unseres Gesprächs heute, dass die Hesselberg-Region und Westmittelfranken, ein bisschen sperriger Begriff, finde ich immer wieder, aber trotzdem etwas interessant gemacht haben, vielleicht einen Besuch wert gemacht haben, denn das ist diese Region tatsächlich einen Besuch wert. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio, René Obern.
Herzlichen Dank, sehr gerne.